Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Es hat nicht mal eine Woche gehalten, meine Ankündigung oder meine Planung, die Podcasts in Zukunft montags aufzunehmen. Man muss vielleicht zu meiner Verteidigung sagen, dass diesmal kein Zeitproblem mit der Arbeit bestand. Es war überhaupt kein Problem, ich habe stattdessen Corona, ist doch auch schön, aber es war vorher einfach, war jetzt die Tage einfach nicht möglich und wahrscheinlich habe noch, weiß ich nicht so hundertprozentig, wie das jetzt funktioniert, aber wir finden es gemeinsam raus. Lange zu reden ist aber in jedem Fall aktuell eine Herausforderung und wir werden sehen, wie das funktioniert, wahrscheinlich nicht am Stück, aber gut, vielleicht etwas kürzer. Aber das ist ja nicht zwangsläufig immer eine schlechte Sache. Fangen wir einfach mal mit den wichtigen Dingen an, weil dann können wir nämlich den Rest im Zweifelsfall weglassen. Brive hat erneut eine sehr hohe Niederlage kassiert, diesmal zu Hause 7:45 gegen Toulouse. Oscar Rixen stand für ihn Gott sei Dank nicht auf dem Feld, er musste das nicht miterleben. Ein komisches Spiel eigentlich, weil Brive eigentlich deutlich mehr Ballbesitz hatten und Toulouse eigentlich erst in den letzten 20 Minuten wirklich mit dem Ergebnis weggerannt sind. Jetzt kann man natürlich sagen, Brive, okay, haben in der 79. Minute noch ihren Ehrenversuch gekriegt, aber dafür direkt in der 80. nochmal einkassiert, also ne, gleicht sich aus. Nach dem hohen Ergebnis, also wenn man jetzt mal die letzten beiden Versuche wegrechnet, also den von Brive in der 79. und den von Toulouse in der 80., hat Brive in den letzten beiden Spielen ein 99:0 kassiert. Das ist drastisch und war dann auch anscheinend die eine Niederlage zu viel für Jeremy Davidson, der dann gar nicht so lange im Amt war. Etwas überraschend, weil Brive eigentlich bis jetzt ja keine so schlechte Saison gespielt haben. Vor allem, gut, meine, es ist dann jetzt vielleicht auch ein Zeichen jetzt, wo in Anführungszeichen das große Geld da ist, was es ja offensichtlich nicht ist. So viel Geld wurde ja dann doch nicht investiert, aber jetzt, wo ein Investor da ist, ist dann vielleicht der Verein doch nicht mehr so ein ganz ruhiges Fahrwasser, was er vielleicht mal war. Übernehmen wird der bisherige Lineout-Coach und langjährige Vereinsspieler und ehemalige Kapitän Arno Mellard, der ja durchaus auch schon Headcoach-Erfahrung hat, damals in Albi. Wenn ich sage damals, meine ich, es ist noch nicht so lange her, offensichtlich. Ich meine, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, das wäre natürlich gut gewesen, aber gut. Er hat es übernommen, als Albi direkt in die dritte Liga abgestiegen waren und hat dort dann 3 Jahre, 4 Jahre gemacht. Ist immer ins Halbfinale gekommen jeder Saison, hat aber nie den Aufstieg geschafft und hat den Verein ja zu Zeiten übernommen, wo man finanziell, sie waren nicht besser aufgestellt, sie haben so getan, als wären sie besser aufgestellt und sind dann immer direkt insolvent gewesen und da mussten sich ja dann wieder von den Fans jedes Mal retten lassen, aber gut, das Thema haben wir ja schon ein paar Mal besprochen und auch einer der Hauptgründe, weshalb ich nicht so wirklich ein Fan von der Arbeitsweise in Albi bin, meine, es scheint sich ja wirklich ein bisschen gewandelt zu haben, aber es war ja wirklich über mehrere Jahre so dreimal hintereinander, dass sie einen sehr guten Kader für die dritte Liga aufgestellt haben und darauf gewettet haben, ja, wenn wir aufsteigen, dann retten wir uns mit dem Fernsehgeld, aber den Aufstieg nicht geschafft haben und die ganze Kalkulation dann irgendwo in sich zusammengefallen ist und sie nur nicht insolvent gegangen sind, weil die Fans für sie gesammelt haben. Und irgendwo haben sich ja dann immer darauf verlassen, dass die Fans sie schon irgendwo am Laufen halten. Aber gut, jetzt kann man also sagen, es war eine mittelerfolgreiche Zeit, die er in Albi hatte, weil er zwar immer eine relativ solide Saison gespielt haben, aber sie, sagen wir, das Ziel nie erreicht haben, muss man jetzt abwarten. Ich denke, es ist eine voreilige Entscheidung, diesen Trainerwechsel zu vollziehen. Jetzt kennt man die Interne natürlich nicht, ob da noch was anderes vorgefallen ist. Aber an sich denke ich, nach dem bisherigen Saisonverlauf, dass Jeremy Davidson dieses vorzeitige Aus verdient gehabt hätte. Was das für Oscar Rixen heißt, ist aktuell noch schwer absehbar. Achso, falls ihr noch ein bisschen was über den guten Herrn Rixen lesen wollt. Der RBB hat tatsächlich einen recht ausführlichen Artikel über ihn gebracht, jetzt gestern oder vorgestern. Könnt ihr mal da auf der Website mal nachschauen. Sehr gut geschrieben, kann ich wirklich empfehlen. Zwar jetzt nicht in die Tiefe, was französischen Rugby angeht, aber ich sag mal zumindest über einen Berliner Jungen, der in Frankreich spielt. Und das ist doch auch schon mal was. Und wir machen einfach mal weiter und ich hake das einfach mal recht schnell ab, weil es da nicht allzu viel drüber zu sagen gibt letzten Endes. Castres haben 39-22 gegen Bayonne gewonnen, mit einer wirklich, naja, gewohnt brillanten Leistung von Benjamino Repiglietta. Hab nicht mitgezählt, aber damit müsste Castres Serie im eigenen Stadion in der Liga zumindest bei, naja, mittlerweile fast 50 Spielen stehen. Nicht alles Siege und nur in der Liga, deswegen noch nicht ganz auf einer Höhe mit den großen Heimserien vom ASM zum Beispiel, die ja zwischenzeitlich, was waren es, 72 Spiele oder 72 Heimsiege in Folge, wettbewerbsübergreifend, also auch im Champions Cup hingelegt haben. Nicht ganz auf der Höhe, aber es ist natürlich, Castres ist eine unglaublich heimstarke Mannschaft. Klar, ist ja auch schwierig hinzukommen. Ich sag's jetzt wird's aber auf der anderen Seite, so falsch ist es auch nicht. Das ist einer der großen Vorteile, die Aurillac auch immer noch haben. Von den Wetterbedingungen mal abgesehen, ist es auch einfach unglaublich schwierig hinzukommen. Und wenn du so eine Anreise hast, da sind die meisten Mannschaften ja schon richtig genervt. Castres ist nicht ganz so schlimm, aber auch nicht unschlimm. Aber ja, eklige Mannschaft, noch eine Mannschaft, die ohnehin eklig zu bespielen ist. Und dann auch noch im eigenen Stadion, das ist, ich glaube, Bayern hat sich da auch nicht allzu viel ausgerechnet. Von daher kann man das Ergebnis, glaube ich, auch in der Form so stehen lassen. Montpellier hat überraschend die nächste Heimniederlage kassieren müssen. 26-33 haben sie gegen Lyon verloren. Eigentlich einen sehr guten Start hingelegt, früh hoch in Führung gegangen. Und Lyon, die das Spiel dann komplett auf den Kopf gestellt haben, so ab der 50., 55. Minute, und das Spiel dann noch gedreht haben. Zwei Versuche von Dumortier, der sich direkt eine Berufung in die Nationalmannschaft für die November-Serie erarbeitet hat. Léo Berdeux, der seit dem Heimspiel gegen Bordeaux letzte Woche wieder in absoluter Bestform ist. Für Montpellier müssen da eigentlich schon die Alarmglocken läuten. Es ist ein Spiel, das darfst du eigentlich nicht verlieren, zumal Lyon natürlich nicht so gut in Form ist. Jetzt kann man natürlich sagen, Xavier Gabarroza, der ja Cheftrainer von Lyon ist und Vorgänger von Philippe Saint-André Montpellier, er kennt den Verein, er kennt das Gros des Teams und hat vielleicht einen kleinen Wettbewerbsvorteil, aber das darf eigentlich nicht passieren, wenn du so ein Spiel hast. Ich meine, es kann passieren, aber es sollte eigentlich nicht passieren, wenn du wirklich Meisterschaftsambitionen hast. Dann ist das eine Sache, die darf eigentlich nicht passieren. Montpellier ist nicht so mega gut in Form, muss man sagen. Aber gut, es passiert, die Saison ist noch lang, aber es darf eigentlich nicht passieren. Apropos Dinge, die nicht passieren dürfen. Das war ja vielleicht so ein bisschen die Geschichte des Wochenendes. Po führen zur Halbzeit 29-7 gegen Stade Français. Und verlieren mit der letzten Aktion des Spiels und einer Seitenlinienerhöhung von Joris Sigons noch 29-31 in Überzahl, wie sie die letzten 22 Minuten waren. Ich möchte ja nicht sagen, dass das katastrophal ist, aber es ist nicht gut. Pro damit aktuell weiter verdient auf dem letzten Platz. Es war kein schlechtes Spiel, das sie gemacht haben, die ersten 60 Minuten. Aber kurioserweise, als sie dann in Überzahl waren, so mit der, na gut, eigentlich schon mit der Halbzeit. Mit der Halbzeit ging es dann so ein bisschen, haben sie dann so gefühlt so einen Gang zurückgeschaltet, gesagt haben sich wahrscheinlich zu sicher gefühlt. Und vor allem dann in Überzahl, als dann Markus Krämer die rote Karte gesehen hat, war dann so ein bisschen der Punkt gekommen, wo man dachte, okay, aber ihr merkt schon, dass ihr nicht mehr sicher seid, oder? Weil dieses Spiel darfst du nicht mehr aus der Hand geben. Sensationelle Leistung auf Seiten von Stade Français von Harry Glover, der zwei Versuche gelegt hat, unter anderem den Siegversuch am Ende. Harry Glover endlich so ein bisschen in der Position angekommen oder in der Rolle angekommen, als die ich ihm mit seinem Wechsel prophezeit hatte. Er hatte in der letzten Saison noch nicht so wirklich die Prominenz, allein schon, weil natürlich mit mit Vasea Nayathalevu und war es ein Ganilo Mape? Oder war der war er in Lyon und in jedem Fall dem All Blacks Center? Ach, das ist ein bisschen peinlich. War er nur dritte Wahl und jetzt, wo er gesetzt ist, im Center, bringt er auch wirklich diese Weltklasse-Leistung. Weltklasse ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die herausragende Leistung, die man von ihm kennt, aus Carcassonne unter anderem und von den englischen Siebenern natürlich. Für Stade Français kann das ein wichtiger Wendepunkt sein. Herr Dr. Wild kann sich jetzt auf die Schulter klopfen, die Saison zweimal im Stadion gewesen und zwei Siege erlebt. Und würde auch sagen, ja, muss man nur vor Ort sein als Chef und dann klappt's auch. Ne? Aber es kann ein wichtiger Wendepunkt jetzt sein. Also vielleicht haben sie gegen Perpignan wirklich, auf der anderen Seite, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie gegen Perpignan wirklich wichtige Selbstbewusstsein getankt. Aber es war ja dann jetzt auch, die erste Stunde war ja, oder sagen wir mal, zumindest die ersten 40 Minuten waren ja trotzdem katastrophal schlecht. Ne? Daher weiß ich nicht, ob man das wirklich so schreiben und unterschreiben kann. Aber vielleicht ist diese letzte halbe Stunde so ein Spiel, von dem sie viel Selbstbewusstsein tanken können. Vielleicht wird es ja doch nochmal spannend. Und vielleicht kann Gonzalo Quesada doch seinen Job behalten. Perpignan schaffen nicht den dritten Heimsieg in Folge und verlieren 10-20 gegen Clermont. Ein unglaublich maues Spiel in jeder Hinsicht. Mit dem besseren Ende für die Gäste, die gefühlt dieses Spiel sehr stark angeperlt haben. Letzte Woche in Toulouse ja schon stark rotiert, vermutlich, um dieses Spiel hier anzupeilen. Hat ja auch funktioniert. Für Perpignan ist es unglaublich bitter, dass sie die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen konnten. Und so ein wirklich maues Heimspiel, dass sie da sich da nicht durchsetzen können, weil gegen Clermont musste nicht verlieren, vor allem nicht in der aktuellen Form. Es muss einfach nicht sein. Aber gut, was will man machen? Bordeaux hat 29-17 gegen Racing gewonnen, auch noch nicht hundertprozentig auf Bestniveau Bordeaux, aber man nähert sich an, nach einer zumindest phasenweise sehr guten Leistung in Lyon, jetzt also mit einer fast 60-minütigen Performance gegen Racing. Und das ist doch auch schon mal was, oder? Will man nicht meckern. Für Racing ist schwer zu sagen, was passiert. Warum man nicht. Sie haben auch nicht rotiert. Sind, wenn man jetzt mal von Antim Emery absieht, auf der 8 sind sie eigentlich fast in Bestbesetzung angetreten. Der ein oder andere Spieler, bei dem man wirklich noch, also mein Kameramann Wookie hat den Wechsel echt nicht gut verkraftet. Ja, so ein bisschen der Transfer des Sommers. Aber der hat den Wechsel echt nicht gut verkraftet. Der ist echt noch in einer sehr mauen Form. Ja, die ganze Mannschaft ist noch nicht, da ist noch viel im Argen. So viel man sagt, wie bei Porto aktuell noch im Argen ist, bei Racing ist noch fast mehr im Argen. Gefühlt stellt man sich aktuell wirklich nur für die nächste Saison auf. Da wird ja hinter den Kulissen ändert sich ja aktuell alles und wer kommt und wer nicht kommt. Und in meiner Stuart Lancaster haben sie ja als Trainer vermutlich für die nächste Saison verpflichtet. Also sie haben ihn verpflichtet, das ist offiziell. Dafür kommt aber der Teammanager / Teammanager ist Raphael Imanez, also eher Kaderplaner der französischen Nationalmannschaft nicht, der ja ursprünglich für die Sportdirektorrolle oder die Sportdirektorrolle übernehmen sollte. Der kommt dafür nicht. Der war aber auch schon offiziell, also der wird also doch nicht kommen, also keine Ahnung, was mit ihm passiert. Dafür soll jetzt aber Paul Strigin kommen. Als Fitnesstrainer von Wales und vorher auch von den British and Irish Lions war. Gibt ja auch einige sehr spannende Geschichten über ihn. Es war das erste Mal, dass ich meine Rugby-Obsession ein wenig bereut habe. Ich versuche ja immer noch so viel wie möglich, oder so viele verschiedene Bücher wie möglich zu lesen und von so viele Rugby-Bücher wie möglich zu lesen. Unter anderem habe ich die wirklich bedauernswerte Entscheidung getroffen, da ich dachte, ach naja, das Buch von James Haskell wird schon nicht so schlimm sein wie alles andere von James Haskell und das ist genauso schlimm wie alles andere von James Haskell. Aber anscheinend hatte Paul Strigin ja immer die Angewohnheit, anderen Leuten beim Gewichteheben seinen Penis motivierend auf die Schulter zu legen und das, weiß ich nicht, ob ich eine ganze Seite über den Penis seines Fitnesstrainers gebraucht hätte, aber gut, James Haskell, das James Haskell Things, ne, Gott, Ich weiß nicht, was mich da dazu bewegt hat, dieses Buch zu kaufen. Grauenhafte Entscheidung. Die ersten Seiten hätten eigentlich schon Warnung genug sein müssen, zu sagen, okay, das war ein Fehlkauf. Aber gut, man hasst es ja, eine Sache, für die man Geld bezahlt hat, nicht zu Ende zu lesen. Ich weigere mich bei Büchern auch oft, nicht zu Ende. Ich glaube, ich habe in meinem Leben ein einziges Buch nicht zu Ende gelesen. Und das war, als wir in der Schule, es war irgendwas, war ein Schulbuch, kann ich mich erinnern. Aber es war so langweilig. Aber also man weigert sich ja irgendwo. Ne? Aber das war eine... Ich weiche vom Thema, aber ich habe eine schöne lange Liste, habe noch 4 Rugby-Bücher, die ich mir aus Frankreich mitgebracht habe, die ich noch nicht gelesen habe. Also vielleicht kann ich diese Erinnerung ja dann irgendwie doch noch verdrängen. Sehr spannend, das ist dann auch mein zweites, habe dann jetzt auch endlich mein zweites Buch, das sich ausschließlich mit Rugby-Trikots beschäftigt. Ja, sehr spannend. Mal schauen. Mal schauen, wie das wird. Aber gut, ich weiche vom Thema ab. Racing damit weiter auf dem 10. Platz in der Tabelle, das ist natürlich sehr bitter. Aber gut, was will man machen? Kommen wir dann auch schon zum letzten Spiel der Top 14. La Rochelle hat 32-5 gegen Toulon gewonnen. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das einzig Positive auf Seiten von Toulon war die Leistung von Mathieu Bastereau, der von Anfang an ran durfte. Man sagen kann, ja, er ist vielleicht nicht hundertprozentig auf Bestniveau angekommen, aber zumindest für das, was er ist, ein Spieler, der gerade von einem doppelten Kreuzbandriss zurückkommt, das, was für ihn dann Bestform ist. La Rochelle haben dann in der 80. Minute noch den Offensivbonus sicher gemacht. Ich glaube, das kann man so akzeptieren. In der Pro D2 gab es am Donnerstagabend einen überraschenden Sieger im Topspiel. Rouen haben 28-23 gegen Mont-de-Marsan gewonnen. Mont-de-Marsan ein bisschen aus der Spur gefallen. Sage ich, ohne den Normannen irgendwie auf die Füße treten zu wollen. Aber lange sah es nicht wirklich nach dem Sieg aus. Auch da bis zur 55. Minute ungefähr. Und dann haben sie wirklich aufgedreht und das Spiel gewonnen. Wichtiger Sieg. Statement-Sieg, wie man so schön sagt. Ein Ergebnis, aus dem sie viel Selbstbewusstsein ziehen können. Sind ja aktuell Siebter. In der Hoffnung, dass sie dann wirklich so eine Saison spielen und sagen, okay, sind angekommen und halten sich im Tabellenmittelfeld. Das wäre doch schon mal was. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch bei Carcassonne, was es heißen kann, wenn man dann in der kommenden Saison Opfer des eigenen Erfolgs wird. Also kommen wir noch. Oyonnax haben 56-7 gegen Vannes gewonnen. Vannes ohne Erik Marx, Gott sei Dank für ihn. Zur Halbzeit stand schon 42-0 und es wurde dann nur bedingt besser. Ja, es gab noch den einen Ehrenversuch und Oyonnax hat nur noch 2 Versuche gelegt, aber ja, ich sag mal, gebrauchter Abend. Ich glaube auch, das können wir etwas atemsparend für mich getrost ignorieren. Julius Nostadt hatte mit Aix-en-Provence einen deutlich positiveren Abend, durfte von Anfang an ran, hat knapp 50 Minuten gespielt. Im tatsächlichen Topspiel 13-26 haben gewonnen in Grenoble. Grenoble zahlen jetzt so ein bisschen den Tribut für den doch sehr gelungenen Saisonstart. Seitdem, ich glaube, 3 Niederlagen jetzt in Folge. Zu Hause vor knapp 10.000 Fans ausgerechnet gegen Provence zu verlieren, die ja auch noch nicht die beste Saison spielen, ist natürlich bitter. Meine Provence haben jetzt nach dem Unentschieden zu Hause gegen Oyonnax auswärts einen Sieg nachgelegt. Das ist natürlich spektakulär. Vielleicht endlich in die Saison angekommen. In der Hoffnung, dass sie dann diese Saison vielleicht endlich mal wirklich einen Playoff-Platz angreifen können. Na, das wäre doch schon mal was. Auf Seiten von Grenoble vielleicht wäre vorzustellen, ja, sie haben einen sehr jungen Kader. Sie hatten auch letzte Saison Umbruch und auch diese Saison haben sie sich nochmal ein bisschen verjüngt. Ein Name, auf den man vielleicht achten sollte, Wilfried Hulot. Wir kennen ja seinen Bruder Nathanael Hulot, der aktuell zur Leihe in Vannes ist und einen ähnlich gebrauchten Abend hatte. Hat ja damals viel Wirbel gemacht. Sein Wechsel nach Bordeaux, weil er zu dem Zeitpunkt noch keinen Profivertrag hatte und es eigentlich eine Absprache gibt, dass man keine U23-Spieler abwirbt oder zumindest nicht zu den Profis abwirbt. Da waren einige Vereine nicht begeistert von der Vorgehensweise von Bordeaux. Hat dort nur eine Handvoll Spiele gemacht und wurde jetzt dann doch wieder in die zweite Liga verliehen, wo er in Vannes ja doch letzten Endes eine sehr gute Saison spielt. Jetzt muss ich natürlich sagen, er ist halt auch noch nicht so alt. So, der Wechsel in die Top 14 kam vielleicht ein wenig verfrüht. Aber gut, Wilfried Hulot, einen Versuch gelegt, einen verschuldet, hat da einen Gedrängevorteil, wollte er aus seiner eigenen, naja, wie ich sage, 22, sie waren schon näher in der Mahllinie als in der 22 dran, einen kleinen Chipkick probiert, hat den Ball nicht gefangen und dann hat Florent Massip einen relativ einfachen Run-In gehabt. Aber gut, das ist ein Lernprozess. Ja. Muss man mitrechnen, wenn man junge Spieler aufstellt, dass nicht alles abgeklärt ist und dass da eben auch solche Dinge mal rumkommen. Und am Ende eben dann auch mal so eine Niederlage. Ist natürlich bitter und für die Fans nicht immer ganz verständlich, aber das passiert. Und das merkt auch Massi nach dem wichtigen Sieg in Carcassonne, dem wichtigen ersten Auswärtssieg, gab es dafür jetzt wieder eine Niederlage zu Hause gegen Béziers. Hauptproblem bei Massi bleibt die Disziplin. Ist halt mit einer gelb-roten Karte. War dann unnötig, weil Béziers auch lange in Unterzahl gespielt haben. Sogar eine ganze Zeit lang in zweifacher Unterzahl. Estirola hatte gelb gesehen und dann hat Akalaze rot gesehen, nur ein paar Minuten später. Dass man da keine Punkte mitgenommen hat in dem Zeitraum, ist schon fast sträflich auf dem Niveau. Es ist ein Lernprozess. Béziers war sehr abgeklärt, das muss man ihnen in aller Fairness lassen. Aber das war natürlich, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit Massi noch bleibt, um sich Fuß zu fassen. Sie sind zwar auf dem Abstiegsplatz, aber es ist halt schwierig zu sagen, wie es weitergeht. Bis jetzt haben wir einen sehr spannenden Abstiegskampf. Oder nicht Abstiegskampf, wenn man nach 7 Spieltagen, 8 Spieltagen überhaupt davon reden kann. Natürlich ist Massi letzter, aber sie sind 2 Punkte hinter Montauban, 5 Punkte hinter Soyons-Angoulême. Punktgleich mit dem mit vorletztem Carcassonne. Aber man muss natürlich auch trotzdem sagen, das ist nicht, vielleicht bin ich Optimist, aber, oder Pessimist, je nachdem, für welchen Verein ihr seid oder gegen welchen Verein ihr seid. Das ist ja auch eine Option. Ich persönlich bin ja für niemanden in der Pro D2, aber ich bin gegen Béziers. Naja, auch ein kleines bisschen gegen Biarritz, aber hauptsächlich gegen Béziers. Ne, von daher, vielleicht habt ihr auch einen Verein, gegen den ihr seid. Bin ja nicht für Carcassonne. Aber ich sag mal, der Optimist in mir wird schon sagen, dass Carcassonne nicht ewig da unten bleibt. Auch Montauban wird nicht ewig da unten bleiben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Massi noch bleibt, so diese Probleme wie Disziplin zum Beispiel in den Griff zu kriegen. Oh, schon bei Carcassonne und Abstiegskampf sind. 6:18 haben sie in Soyons oder bei Soyons-Angoulême verloren. Weiß gar nicht, in welchem Ort sie spielen. Spielen sie in Soyons? Wahrscheinlich. Auch ein Örtchen, das definitiv über seinen sportlichen Möglichkeiten steht. Kommst aus einem Café Soyons und hast gleich 2 Vereine, die du in Videospielen spielen kannst. Soyons-Angoulême natürlich. Ach nee, kannst du gar nicht. Wollte gerade sagen, kannst du in dem Rugby-Spiel spielen, aber ich glaube, da sind sie nicht drin. Na gut, bleibt nur der AG Soyons, die natürlich bei den Frauen oder Frauen in der ersten Fußballliga der Frauen spielen und der ja jetzt in neuen FIFA drin sind. So ein Ort wie Albi, wo man eigentlich sich immer wundert, wo das Geld für diese ganzen Profivereine herkommt. Aber naja, scheint jetzt zu funktionieren. Soyons-Angoulême spielen wir wirklich solide Saison, also kann man echt nicht sagen. Jetzt war das Wetter natürlich an dem Abend dantesque, wie die Franzosen sagen würden, dantisch, apokalyptisch. Also es war wirklich ein schreckliches Wetter. Hat nicht allzu viel Rugby zugelassen, wenn man ehrlich ist. Und dafür war es am Ende ein sehr solider Sieg für Soyons-Angoulême. Die, wie gesagt, eine absolut solide Saison spielen. Also wenn es so weitergeht, haben die mit dem Abschiedskampf am Ende wenig zu tun. Da muss man sich schon fast mehr Sorgen um Carcassonne machen. Aurillac haben mit Bonuspunkt gegen Montauban gewonnen. Muss man, glaube ich, auch nicht allzu viel sagen. Natürlich sehr glücklich, dass Elijah Nico am Ende, oder dass sie eigentlich haben alle 3 Versuche, wollte gerade sagen, Elijah Nico hat ja in der 80. Minute, 82. Minute erst den Versuch für den Bonuspunkt gelegt. Aber der von Jimmy Yobo kam ja auch erst kurz vorher. Erst spät, naja, gut. Aber gut, wir wissen um die Heimstärke von Aurillac. Montauban ist für mich so aktuell noch die Enttäuschung der Saison. Sehr abgerutscht. Am Anfang waren sie ja wirklich noch oben drin. Sehr enttäuschend, dass da nicht mehr allzu viel gekommen ist. Colomiers sind dafür vielleicht mit die Überraschung aktuell Tabellenzweiter. Haben das Spiel in der letzten Minute noch gewonnen, nachdem sie lange hinten lagen. Haben sie dann in der letzten Minute noch mit 2 Penalties die Führung geholt. Keinen Versuch gelegt selber. Aber ist ja natürlich auch so die Kunst, solche Spiele zu gewinnen, auch wenn man selber nicht ganz in der besten Form ist. Ne? Wie dieser Podcast. Apropos nicht in der besten Form, Agen haben für ihr Auswärtsspiel in Biarritz stark rotiert und am Ende auch, ich will nicht sagen, sie haben stark rotiert, da stand natürlich trotzdem noch eine sehr gute, ein sehr gutes Team auf dem Feld, unter anderem mit Europapokalsieger Richard Barrington, der Startformation, ne? Ist natürlich, wenn ich sage, stark rotiert, ja, sie haben stark rotiert, gerade die Bank war sehr jung besetzt, aber ist natürlich trotzdem keine schlechte Mannschaft, die sie aufs Feld stellen. Und auch wenn man natürlich sagen muss, es war keine grandiose Leistung, die Agen da hingelegt hat. Es war vor allem eine sehr disziplinierte Verteidigung, die sie über die Zeit gerettet hat. Und das am Ende trotz zweifacher Unterzahl. Ne, die letzte Viertelstunde mit zweimal Unterzahl gespielt. Und dann aber noch trotzdem noch so konsequent verteidigt, dass das Biarritz da wirklich nicht durchgekommen ist. Oder sagen wir mal, nicht nochmal für die Führung durchgekommen ist. Ich lege mal ein bisschen Tempo zu, weil so langsam wird es echt ein wenig schwierig. Ich bitte um Entschuldigung und ich bitte um Verständnis, aber gut, es ist aktuell, wie es ist. Aber ich glaube auch nicht, dass ich nachher nochmal weitermache und wiederkomme, wenn ich jetzt aufhöre. Von daher ziehe ich das jetzt einfach mal kurz durch und muss, glaube ich, auch nur über ein, zwei Dinge ein bisschen ausführlicher reden. Ich sag mal, Bourg-en-Bresse hat 31-11 gegen Yacht-Carcassonne gewonnen. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Albi mit 27-16 gegen Bourgoin, auch das kann man so stehen lassen. Favoritensieg in dem Fall. Bourgoin, die natürlich nicht mehr ganz so gut in Form sind wie am Anfang der Saison noch. Zweite Niederlage in Folge, letzte Woche ja noch zu Hause gegen Suren, während Albi mehr und mehr in Form kommt. Eine Überraschung des Wochenendes war sicherlich der Sieg von Dax bei Suren, die ja letzte Woche noch auswärts gewonnen haben, wie gesagt, Bourgoin-Jallieu. Jetzt also zu Hause verloren, also auch da fehlt dann, gut, es ist die erste Saison in der Professionalität, vorher ja nur bedingt, auch nur bedingt semi-professionell, war ja noch einige Spiele, oder war die Hälfte des Kaders, also sie hat, ein Viertel war professionell, ein Viertel war semi-professionell und die andere Hälfte waren reine Amateurspieler und das haben sie jetzt einmal alles komplett aussortiert, sich einmal komplett professionell oder alles aussortiert, was nicht voll professionell spielen wollte und haben einmal komplett umgebaut. Die Mannschaft kennt sich also noch nicht so gut. Muss man vielleicht auch der ein oder andere oder das ein oder andere Ergebnis hinnehmen, was nicht ganz so doll ist, auch wenn natürlich Top 6 als klares Ziel ausgegeben ist. Dax spielen eine sehr gute Saison. Vielleicht ist das dann auch eine Sache, wo man sagt, okay, das ist nicht unbedingt eine Katastrophe, wenn es natürlich auch nicht schön ist. Herausstellen muss man, glaube ich, einmal die Leistung von Rodrigo Marta. Mein Portugiesisch ist nicht gut, aber der aktuell wirklich eine absolute Ausnahmesaison spielt für Dax. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung, die er da abliefert diese Saison. Einige sehr spektakuläre Versuche. Dax damit Tabellenzweiter, 4 Punkte hinter Valence. Suren auf dem 8. Platz, aber nur 3 Punkte hinter Blagnac auf dem 6. Maxime Oldmans Staroses Tarbé hat gegen Narbonne gewonnen. Meine Begriffe natürlich leider 23-10. Nachdem Narbonne zur Halbzeitpause noch geführt hat, haben sich dann in der zweiten Halbzeit komplett durchgesetzt. Für Tarbé natürlich nach wie vor eine wichtige Saison. Sie haben viel Vertrauen, dass sie zurückholen müssen. Der Zuschauerzuspruch ist in jedem Fall noch nicht wieder da. Valence hat 26-23 gegen Nizza gewonnen, hätte ein deutsches Duell sein können. Kurt Haupt stand allerdings nicht in der 23 von Nizza. Tim Menzel durfte, wie fast immer, von Anfang an ran für Valence. War ja über lange Zeit einer der konstant besten Spieler. Der Damier, der Geschachbrettmusterten, der Karierten, das ist das Wort. Allerdings in dem Spiel, naja, nur durchschnittlich gespielt oder sagen wir zumindest nicht herausragend gespielt. Aber war schon mal es ist natürlich ein wichtiger Sieg für Valence, auch wenn Nizza natürlich noch nicht in der oder die Saison schon wieder nicht auf dem Niveau sind, auf dem sie sein könnten und müssten. Ja, natürlich trotzdem ein wichtiger Sieg. Damit die Tabellenführung ausgebaut. Chambéry hat 30-15 gegen Rennes gewonnen. Ich glaube, auch das ist ein Ergebnis, das man so stehen lassen kann. Keine Überraschung auf der Seite. Und Kommen wir dann noch zum letzten Spiel. Cognac hat 13-32 gegen Blagnac verloren. Das Ergebnis kann man, glaube ich, einmal so stehen lassen. Allerdings war das letzte Spiel als Trainer für oder als Trainer von Cognac für Fabrice Landau. Ich habe einen R verschluckt, Entschuldigung, Landau. War jetzt auch gar nicht so lange Trainer, also die ganze Corona-Periode quasi. Finde ich, wenn ich ehrlich bin, etwas schwierig. Natürlich spielt Cognac, aber letzte Saison für Cognac nicht gut, haben sich erst im letzten Spieltag sehr glücklich gerettet oder wurden sehr glücklich gerettet, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Und auch die Saison ist noch nicht gut, aber ja, ich meine, auch bei Cognac reden wir natürlich über einen Verein, der mit sehr bescheidenen Mitteln arbeitet. Von daher, naja, Cognac haben, wenn ich es richtig gesehen habe, noch keinen Nachfolger bekannt gegeben. Kann mir aber nicht vorstellen, und das ist einer der Gründe, weshalb ich diese Trainerwechsel immer ein bisschen schwierig finde, dass sie einen Nachfolger präsentieren können, der die Mannschaft wirklich auf ein absolut neues Niveau hebt. Vielleicht Jeremy Davidson. Der ist ja auch, der wäre gerade verfügbar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so schnell schon, naja, muss sehen. Aber ansonsten fällt mir wirklich niemand ein, der aktuell verfügbar wäre, bei dem man sagt, okay, ja, das ist wirklich jemand, der einen signifikanten Unterschied bei der Mannschaft machen kann. Aber gut. Bleibt auch abzuwarten, wie es im Brief weitergeht und wie es für die deutschen Nationalspieler weitergeht. Wir hören uns wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich am Montag. Ansonsten schreibe ich es natürlich, oder lasst es euch natürlich wissen, wenn sich das doch nochmal verschiebt, aber nach aktuellem Stand dann nächste Woche, hoffentlich am Montag. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.